Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Lambda Talk. Es ist schon ziemlich lange her. Ich freue mich aber, jetzt hier endlich mal wieder was zu machen. Und ich bin hier heute mit Balthasar. Balthasar ist beim Queerlexikon tätig und wir kennen uns tatsächlich schon ziemlich lange. Deswegen ist es irgendwie umso schöner, dass wir uns jetzt in diesem Kontext mal wieder sehen. Und also ihr hört uns nur, aber wir sehen uns. Und ja, wir reden darüber, was das Queerlexikon eigentlich ist, wie sich das entwickelt hat, wie sich das zusammensetzt, woher die eigentlich ihre ganzen Begriffe so sammeln und was die sonst noch so für Projekte haben. Ich fand die Folge sehr, sehr spannend. Ich hoffe, ihr auch. Und dann viel Spaß mit der Folge. Hi, Balthasar. Schön, dass du da bist.
Ja, hi. Danke für die Einladung.
Ja, freut mich voll. Wir haben ja auch gemeinsame Geschichte irgendwie bei Lambda Bayern, was ich ganz cool finde. Wir haben uns ja über das Schulprojektwochenende damals kennengelernt.
Vor vielen, vielen Jahren, ja. 2012 oder 13? 14? Okay.
14 war es, glaube ich, ja. Okay. Mhm. Ewig her. Und irgendwie trotzdem immer so semi in Kontakt geblieben. Also wir folgen uns halt gegenseitig auf allen möglichen Plattformen. Deswegen hat man doch mal einiges mitbekommen. Jetzt freut es mich irgendwie, dass wir uns mal wieder sehen können, ja. Auch wenn es nur digital ist, aber trotzdem, dass wir hier ein bisschen über das Queerlexikon reden können, wo du mitmachst, aber vielleicht willst du dich erstmal selber vorstellen.
Ja, kann ich gern machen. Hi, ich bin Balthasar, wie gesagt, auch genannt Balti. Ich bin 28 und meine Pronomen sind es, manchmal er, aber eigentlich lieber es. Und ja, ich bezeichne mich selber als queer und trans und ich mache gerne und seit vielen Jahren queeren Aktivismus, unter anderem beim Queerlexikon.
Ja, was ist denn das Queerlexikon eigentlich? Also was macht ihr da so? Willst du das mal erklären, kurz für die Leute, die es nicht kennen?
Also, gute Frage. Ich glaube, die Frage ist manchmal eher fast, was machen wir eigentlich nicht? Also angefangen haben wir als so ein Glossarprojekt, also irgendwie so ein bisschen wie so ein queeres Wiki auf Deutsch, weil wir festgestellt haben, dass es quasi auf Deutsch, also so 2012, als wir angefangen haben, fast keine deutschsprachigen Quellen irgendwie so zu queeren Themen gibt, die irgendwie total umfassend sind und nicht irgendwie spezialisiert, zum Beispiel nur auf schwule Jungs. Ja, und jetzt aber inzwischen haben wir neben dem Lexikon und den Glossarsachen und so auch sehr viele andere Sachen, wie zum Beispiel Videos auf YouTube in verschiedenen Formaten und einen queeren Kummerkasten, wo Jugendliche Fragen schicken können zu Sexualität und Geschlecht und allem irgendwie, was dazugehört. Wir haben einen Regenbogen-Chat 5 Tage die Woche, wo queere Jugendliche miteinander chatten können und sich austauschen können. Und wir haben auch ganz viele andere Projekte, die irgendwie so nebenbei laufen oder irgendwie zusätzlich. Und einen Blog zum Beispiel und Social-Media-Auftritte und so weiter. Ja, also irgendwie so alles drum und dran, was so irgendwie zu deutschsprachigen queeren Ressourcen so gehört.
Sehr cool. Also ich folge dem Queerlexikon auch schon echt lange und ich freue mich immer wieder, wenn ich da was Neues sehe, weil es wirklich einfach sehr empfehlenswerter Content ist, egal auf welcher Plattform. Immer cool, empfehle ich auch immer jedem, wenn man sich irgendwie weiterbilden möchte oder einfach Infos möchte. Kummerkasten habe ich auch schon, glaube ich, 2-mal genutzt oder so.
Sehr gut.
Ja.
Ja.
An wen richtet sich das Projekt so allgemein?
Ja, unsere Hauptzielgruppe sind Jugendliche so ab 13 Jahren vielleicht. Also im Prinzip ab so dem Alter, wo die sich anfangen mit so Themen wie Sexualität und Geschlecht zu befassen und dann halt eben aber auch den Zugang zum Internet haben, um sich selbst zu informieren. Also wir haben so am Anfang gemerkt, dass es tatsächlich eher am Anfang ältere Jugendliche waren, die unsere Ressourcen genutzt haben und viel auch so MultiplikatorInnen, also halt Leute, die selber irgendwie mit queeren Kindern und Jugendlichen zusammenarbeiten. Aber inzwischen sind es tatsächlich auch die Jugendlichen selbst, die uns finden und erreichen, also gerade so die Altersgruppe zwischen 12 und 16. Aber es sind auch nach wie vor noch Leute, die älter sind, also so junge Erwachsene bis 27. Das ist so unsere Hauptzielgruppe. Und wir versuchen auch inzwischen mehr und mehr wieder so Erwachsene zu erreichen, also zum Beispiel PädagogInnen oder auch Eltern von queeren Jugendlichen. Aber das ist eher so ein zweites Standbein. Also das bauen wir jetzt auch gerade nur so langsam wieder aus.
Sehr cool. Der so quasi dieselbe Zielgruppe wie wir bei Lambda.
Genau, ja.
Hauptsächlich.
Gibt es ja auch teilweise Überschneidungen einfach, ne? So was Lambda halt oft so im Offline-Bereich abdecken kann, so an Jugendgruppen und Schulbildung und so, ist halt das, was wir versuchen, so im Online-Bereich zu ergänzen.
Denkst du, dass das sehr ähnlich dann ist? Oder dass das, oder was sind so, weil ihr habt ja auch so diesen Regenbogen-Chat und so. Mhm. Also bei euch ist wahrscheinlich oft, dass halt wirklich Leute mit Problemen dann kommen. Oder ist das in dem Regenbogen-Chat auch eher, dass die einfach so sich austauschen?
Also es ist sehr gemischt. Also der Chat, der ist so entstanden aus einem Notfallprojekt, was wir quasi zum Lockdown-Beginn zu Corona gestartet haben. Und zwar hatten wir so ein quasi Sorgentelefon. Also es war einfach so eine Handynummer, wo Jugendliche hinschreiben konnten, wenn sie irgendwie so über belastende Themen reden wollten, jetzt im Zusammenhang mit Corona, mit den Lockdowns und so weiter, weil da halt für viele einfach so Offline-Angebote wie halt zum Beispiel das von Lambda weggebrochen sind. Ne? Also so Jugendgruppen konnten nicht mehr stattfinden und viele Beratungsstellen und so geschlossen. Und weil halt dieses ganze Offline-Angebot weggebrochen ist, haben wir halt gesagt, hey, wir brauchen irgendwie einen Ausgleich für die Jugendlichen online. Und da hat das halt angefangen mit so einem Handy, wo Leute halt 1:1 Unterstützung bekommen haben. Und dann haben wir aber gesagt, eigentlich ist es viel sinnvoller und eigentlich ist das, was die Jugendlichen mehr brauchen, gerade der Kontakt miteinander, weil das halt nicht stattfinden kann. Mhm. Und daraus ist halt der Regenbogen-Chat entstanden. Und ich glaube, das wäre eigentlich auch so das Ideale oder so der ideale Austausch, den ich da so sehe, ne? Weil du gefragt hast nach so Gemeinsamkeiten und Unterschieden. Ich glaube halt, so diese Online-Angebote und Offline-Angebote können sich da voll gegenseitig unterstützen.
Mhm. Ich denke, online ist es halt auch viel niederschwelliger, dass man damit irgendeinem anonymen Namen reinkommen kann.
Und halt auch, also das sage ich jetzt als Person, die sehr, sehr ländlich aufgewachsen ist. Also ich komme so richtig vom Dorf. Mhm. Ne, also gerade so für Jugendliche, die so aus ländlicheren Regionen kommen, die irgendwie keine Großstadt in der Nähe haben, wo sie dann halt Angebote tatsächlich haben. Solche erreichen wir halt auch, die vielleicht nicht unbedingt so in die Städte können, in Jugendgruppen können und so weiter.
Denkst du, dass sich durch Corona Jugendarbeit so allgemein ändern wird vielleicht? Ich weiß nicht, weil jetzt halt so diese ganzen Online-Angebote so stark ausgebaut wurden oder diese ganzen einige Online-Angebote. Für queere Jugendliche gibt es ja dann doch nicht so viel, aber dass halt doch einiges online ausgebaut wurde. Ich glaube, bei uns ist manchmal auch so ein bisschen die Befürchtung, so brauchen uns die Jugendlichen denn dann überhaupt noch?
Ja, ich verstehe. Ja, also ich habe jetzt auch gerade eine interessante Beobachtung gemacht, so über die letzten Wochen, dass wir halt, also am Anfang gemerkt haben, der Chat ist unheimlich viel genutzt worden. Also den gibt es seit Mai letzten Jahres, also jetzt seit über einem Jahr. Und da sind einfach wirklich Leute, die kommen seit über einem Jahr regelmäßig jeden Tag. Also wir haben halt montags bis freitags immer für 2 Stunden und die sind dann auch für jeden Tag immer komplett für diese 2 Stunden da. Und klar gibt es auch welche, die kommen ab und zu mal oder die kommen nur ein paar Tage die Woche, weil sie sonst irgendwie anderes Zeug haben. Aber ja, das wurde halt wirklich sehr, sehr intensiv genutzt. Und wir haben aber jetzt auch schon gemerkt, jetzt wo die Fallzahlen zurückgegangen sind, wo mehr Leute geimpft waren, wo es bessere Regelungen gab für Sachen, die auch wieder offline stattfinden, da ist der Chat schon auch mehr zurückgegangen. Mhm. Oder halt die Chatnutzung von vielen Leuten. Und ich glaube halt, das ist, ja, also ich habe dann kurz gefragt, werden wir jetzt wieder überflüssig jetzt, wenn alles wieder aufmacht? Ich glaube tatsächlich, das ist es beides nicht. Also ich glaube, es wird beides gebraucht von unterschiedlichen Leuten oder aus unterschiedlichen Gründen. Mhm. Und ich glaube, es ergänzt sich tatsächlich sehr gut. Also wir haben Jugendliche bei uns in den Chats, die nutzen auch Offline-Angebote, soweit es halt möglich war im letzten Jahr. Wir haben welche, die haben keinen Zugang dazu, eben weil sie zum Beispiel ländlich wohnen oder weil sie vor ihren Eltern nicht geoutet sind und dementsprechend halt nicht hingehen können zu sowas. Aber ich glaube, das hat sich einfach schon sehr gezeigt in den letzten, also in dem jetzt letzten Jahr plus paar Monate, dass ja beides gebraucht wird. Also dass das Internet halt einfach nicht alles abdecken kann und viele Leute halt auch den Offline-Kontakt weiter gesucht haben. Und von dem her, wenn es beides gibt und am besten noch irgendwie beides vernetzt ist, genau, ist das eigentlich so das Ideale für die meisten Leute.
Stimmt, ja. Es gibt einem ja auch unterschiedliche Sachen. Also gerade, wenn ich jetzt vielleicht eine unbekanntere Identität habe, wie, also, keine Ahnung, jetzt gar keine Beispiele nennen, aber dass man dadurch halt online einfach viel eher Gleichgesinnte treffen kann, wie wenn man jetzt zu einer Jugendgruppe geht oder so.
Ja.
Wenn man da halt oft, also ich hatte das tatsächlich jetzt auch so in München, weil ich da jetzt wohne und mir dann auch dachte, will ich da mal zu den Jugendgruppen gehen und habe ich auch mal hingeschaut und so. Mhm. Aber das halt, weil es so eine Großstadt ist und das ja oft in Großstädten, dass es dann halt alles so geteilt ist. Also das ist die Gruppe für die Schwulen, das ist die Gruppe für die Lesben, das ist die Gruppe für die Transpersonen und so. Und dass ich mich halt entscheiden muss, wo ich jetzt hin will, selbst wenn ich noch gar nicht weiß, wo ich eigentlich dazugehöre. Ja. Und dass da halt so Online-Angebote halt viel wieder niederschwelliger sind, weil man einfach mal hinschauen kann, ohne sich irgendwie großartig outen zu müssen dadurch.
Ja, das kann ich total nachvollziehen, weil, also ich habe tatsächlich die meiste Zeit immer in Städten gewohnt, wo es entweder gar kein Angebot gab, das eine, wie ich aufgewachsen bin, also in der Nähe von Pforzheim. Inzwischen gibt's in Pforzheim, ich glaube, den Queer Space heißen die. Mhm. Das gab's nicht, als ich da groß geworden bin. Meistens war ich dann halt so an Wohnorten, wo es halt ein Angebot gab und das hat man dann halt entweder genutzt oder nicht. Aber ja, so diese Aufteilung in Gruppen, das hatte ich dann so an Orten, wo ich irgendwie kurzfristiger gewohnt hatte. Und das war für mich auch total schwierig, so in einer Zeit, wo ich noch nicht so richtig einkategorisieren konnte, so, ja, ich habe mich irgendwie vage als trans identifiziert oder vielleicht irgendwie als nicht-binär, aber ich habe mich nicht sozusagen in Anführungszeichen trans genug gefühlt, um zur Trans-Gruppe zu gehen. Und dann war halt das andere Angebot, so die lesbische Gruppe so oder die Frauengruppe oder wie auch immer. Mhm. Und ja, das war schon irgendwie so ein komisches Gefühl, weil da stand zwar dann, also in Hannover war das, da stand dann zwar irgendwie dran, dass das eine offene Lesbengruppe ist, also für irgendwie alle Leute, die sich irgendwo zugehörig fühlen zu Weiblichkeit und queerer Sexualität und so. Mhm. Aber es war schon komisch, weil halt automatisch, als ich da hinkam, angenommen wurde, dass ich eine lesbische Frau bin. Und das waren halt beides Falschannahmen. Ja. Und das war irgendwie komisch. Und ja, das ist uns halt beim Queer Lexikon von Anfang an sehr, sehr wichtig gewesen, dass wir halt ein offenes Angebot für so viele Leute wie möglich sind. Weil, also zu dem Zeitpunkt, wie gesagt, 2012, als das Projekt gegründet wurde, ich glaube, es gab im Internet irgendwie 1-2 Projekte für schwule Jungs. Ich kannte zu dem Zeitpunkt nichts anderes, also nichts irgendwie für queere Frauen, nichts irgendwie für Transmenschen. Mhm. Es gab fast überhaupt keine Ressourcen auf Deutsch für Asexualität. Deswegen war das einer unserer ersten großen Schwerpunkte, dass wir halt viel so zum Thema Asexualität, Aromantik gemacht haben. Und ja, also das haben wir dann auch gemerkt, so von den Leuten, die zu uns gekommen sind, das waren meistens eher Leute, die sich unsicher waren, die irgendwie also so questioning waren oder irgendwo zwischen Identitäten und die nicht so genau wussten, so wo gehören sie dazu oder halt eben mit Labels geliebäugelt haben, die halt nicht so im Mainstream bekannt sind. Das sind halt tatsächlich oft die Leute, die bei uns landen, dann halt entweder im Kummerkasten oder halt im Regenbogen-Chat. Und ja, ich glaube, das ist schon sehr wertvoll, gerade für so die Leute irgendwo zwischen den, ich sag mal in Anführungszeichen, großen Kategorien oder denen, die sich halt einfach nicht klar zuordnen können oder wollen, dass die ihren Weg zu uns finden.
Ja, voll. Ich finde das so witzig, wo du das gerade angesprochen hast, musste ich auch sofort dran denken. Also ich bin auch 2012 war das zum ersten Mal zu einer queeren Jugendgruppe gegangen in Augsburg, Querbeet Augsburg, und habe mich aber tatsächlich selber nie als schwul bezeichnet, aber alle sind davon immer die letzten Jahre ausgegangen, dass ich schwul bin.
Ja.
Obwohl ich das Wort nie für mich selbst benutzt habe, aber deswegen habe ich dann auch viel Tumblr halt mich da rumgetrieben. Ja, das ist auch so cool. Also, nee, es gab halt DBNA früher. Das war halt so das eine, was ich kannte, wo man dann halt vielleicht online auch mal ein bisschen was lernen konnte. Aber meist habe ich dann tatsächlich über Tumblr gelernt.
Genau, und DBNA ist ja spezifisch ursprünglich komplett eigentlich nur für schwule Jungs gewesen. Ich glaube, inzwischen sind sie bisschen mehr offen, dass sie halt sagen, so für queere Jungs, aber bin mir nicht ganz sicher.
Benutzt das auch schon seit Jahren nicht mehr, aber.
Ja, also wir hatten auch schon ein bisschen mit denen kooperiert und so, das ist echt, sind echt coole Leute, aber wie gesagt, halt sehr spezialisiert so.
Genau.
Und das Einzige, ne, also wie gesagt, weil ich halt so auf dem Land aufgewachsen bin und in einer Gegend, wo es halt wirklich gar keine so Offline-Angebote war halt für mich so alles, was es gab, das Internet. Und das Einzige, was es dann halt im Internet wiederum für mich gab, waren halt Dating-Plattformen.
Ja.
Und ich so mit so 15, 16 irgendwie vage queer, ohne jetzt so genau meine Labels zu wissen. Und irgendwie halt auch so auf dem aromantischen und asexuellen Spektrum so, Dating war nicht so wirklich das, wonach ich gesucht habe.
Ich will einfach nur wissen, wer ich bin. Ich will jetzt keine andere Person da mit reinholen.
So ja, das wäre dann irgendwann 15 Schritte weiter gewesen, dass ich da irgendwie nach sowas gesucht hätte. Erstmal wollte ich mich halt so mit mir befassen. Und ja, das war halt schwierig zu dem Zeitpunkt. Und das war halt so auch der Grund und die Motivation, damals das Queer Lexikon ins Leben zu rufen. Weil halt Also Annika und Xenia, die zwei Leute, die das ursprünglich gestartet haben. Und ich kam ja dann erst ein Dreivierteljahr später dazu. Wir waren halt alle drei so, ja, wir sind so aufgewachsen, wo es nichts gab und wo wir keine Ressourcen hatten und wir wollen das ändern. Und das ist bis heute halt im Prinzip noch so unsere Motivation und unser Hauptanliegen so, dass wir eine Lücke füllen, die es immer noch teilweise gibt, aus der Motivation raus von, wir wollen, dass es Leute und vor allem Jugendliche halt, die nach uns kommen und in der gleichen Situation stecken, dass denen besser geht, dass die mehr Zugang zu Ressourcen haben, mehr Zugang zu Community und so weiter.
Das ist auch voll schön und voll wichtig, dass ihr das macht. Wäre natürlich wünschenswert, dass solche wirklich wichtigen Jobs irgendwie auch hauptamtlich beschäftigt Gott, werden ja. würden, aber davon sind wir, glaube ich, noch meilenweit entfernt.
Ja, das ist ein schwieriges Thema für das Quellexikon schon seit längerem, weil wir schon sehr lange versuchen, irgendwie eine Finanzierung zu kriegen, die halt nicht nur aus Spenden besteht, aber das ist also bisher wenig erfolgreich gewesen und das bedeutet halt, die Leute, die bei uns arbeiten, werden nach wie vor nicht bezahlt, sondern wir zahlen halt solche Sachen wie Serverkosten und irgendwie technische Gerätschaften und so und das so können wir uns halt finanzieren und das geht inzwischen auch ganz gut, aber Leute für ihre Arbeit bezahlen, schön wär's.
Ja, doch nicht, wenn sie queere Arbeit machen.
Nee, da sind wir leider noch weit davon entfernt. Ja, also ich glaube, was da halt auch schwierig ist, ist tatsächlich die Tatsache, dass wir online sind und nicht so ein regionales Angebot, weil würden wir jetzt irgendwie eine Jugendgruppe in der Stadt leiten oder irgendwie ein Angebot machen für ein Bundesland, dann wären das halt noch so Töpfe, aus denen wir schöpfen könnten, ja, ne? Dass wir halt irgendwie zur Stadtverwaltung, zur Kommune, zur Landesregierung gehen könnten und sagen könnten, hey, unterstützt uns mal, weil wir machen hier was für euer Bundesland. Und das funktioniert aber halt nicht, weil wir halt bundesländerübergreifend und teilweise ja sogar landesübergreifend sind. Also wir im Prinzip decken ja den ganzen deutschsprachigen Raum ab. Wir haben ja auch quasi Leute, die uns nutzen aus der Schweiz, aus Österreich, teilweise aus Luxemburg und so. Das ist halt total schwierig, da irgendwie Unterstützung zu bekommen auf der Ebene, weil halt Geld vom Bund zu bekommen ist halt gleich nochmal eine größere Nummer.
Ist immer so frustrierend.
Ja, aber sorry, was war deine Frage?
Ich wollte fragen, wie viele seid ihr denn dann eigentlich so im Team?
Gute Frage. Ich habe ein bisschen den Überblick verloren, weil wir uns schon so lange nicht mehr offline treffen konnten. Das war normalerweise so üblich, dass wir halt mindestens einmal im Jahr irgendwie ein Offline-Treffen hatten. Ich glaube, aktuell sind wir 17 Leute
im Team. Doch noch ein recht kleines Team.
Also wirkt klein, aber dafür, dass wir das halt irgendwie alles online managen müssen, uns nicht sehen können und halt irgendwie wirklich nur digital vernetzt sind, ist das für uns schon so ein bisschen die Obergrenze. Also wir haben halt unsere Aufgaben so verteilt, ne? Es gibt halt Leute, die sind nur für Technik, also nur für den technischen Support zuständig oder für allem für das. Wir haben Leute, die halt den Chat machen, Leute, die den Kummerkasten machen, Leute, die den Blog bestücken. Wir haben eine Grafikerin, die dann quasi alles Gestalterische für uns übernehmen muss. Shoutout to Mara. Mara ist übrigens auch unsere bayerische Außenstelle. Genau, wir haben sehr viele Leute im Team, die in Süddeutschland sind, aber Mara ist, glaube ich, die einzige Person in Bayern. Aber ja, es ist halt einfach so ein bisschen schwierig, den Überblick dann zu behalten und dieses ganze Team zu managen und immer wieder zusammenzubringen. Für halt zum Beispiel Telefonkonferenzen und so weiter. Ja. Weil mit 17 Leuten einmal im Monat idealerweise einen Termin zu finden, wo wir dann alles besprechen können und wo halt auch wirklich alle Zeit haben. Nicht ganz einfach. Vor allem, wenn es halt wirklich nur Ehrenamt ist.
Genau. Ja, kennen wir bei Lambda auch sehr gut. Habt ihr dann alle, oder was bringt euch so dazu, euch beim Queerlexikon zu engagieren?
Wie schon gesagt, was für mich und auch für viele andere halt die Motivation ist, wir haben erfahren, wie es ist, aufzuwachsen ohne Zugang zu queeren Communities und Spaces. Und wir wollen, dass es den Jugendlichen nach uns einfacher gemacht wird. Das ist, glaube ich, tatsächlich für die meisten so der Grund, sich da irgendwie zu engagieren. Aber also das merke ich gerade auch so für den Bereich von Chat und Kummerkasten, dass das auch was ist, was total viel zurückgibt. Also ich lerne regelmäßig total viel aus dem Austausch mit den Jugendlichen. Also so jetzt mal wirklich ganz platt, so ich lerne irgendwie neue Labels und Begriffe und Definitionen, die ich vorher so gar nicht kannte. Aber es ist auch einfach total schön, so Einblick in das Leben von diesen Jugendlichen zu bekommen und halt irgendwie so mitzukriegen, ja, es hat sich tatsächlich auch vieles gebessert. Also vieles ist nach wie vor noch frustrierend, so wenn man dann so hört, womit die Jugendlichen so in ihrer Schule, in ihrer Familie und so zu kämpfen haben. Aber ich glaube, es hat sich halt auch tatsächlich einfach viel getan seit meiner Schulzeit. Also so, ich habe 2011 Abi gemacht an meiner Schule gab es keine queere Gruppe. Es gab irgendwie zwei Leute, die ich kannte, von irgendwie 900 SchülerInnen, die geoutet waren an der Schule. Ich selbst wusste irgendwie so, seit ich 13 oder 14 bin, dass ich irgendwie queer bin. So, ich habe dann verschiedene Labels benutzt zu der Zeit. Aber ne, ich wusste das schon relativ lange und ich war nicht geoutet in meiner Schule bei den allermeisten Leuten. Und ich weiß, dass das jetzt einfach für viele Jugendliche schon ganz anders ist. Und das, ja, also 10 Jahre später. Und es gibt tatsächlich viele deutsche Schulen jetzt, die schon irgendeine queere Gruppe haben. Selbst meine alte Schule hat jetzt, glaube ich, eine queere Gruppe. Und es gibt die Möglichkeit, dass Jugendliche sich an Schulen outen. Und die haben auch das Selbstvertrauen mehr jetzt dafür. Und so, das ist irgendwie auch total schön zu sehen und gibt mir irgendwie halt auch so total die Motivation, das weiterzumachen. Weil halt einfach man daran direkt merkt, dass die Arbeit, die ich halt irgendwie tue und die andere vor mir getan haben, tatsächlich auch wo ankommt.
Das ist wirklich, also wahrscheinlich allgemein auch im ehrenamtlichen Bereich so. Ich habe das auch schon oft gehört, so, wieso mache ich denn so viel ehrenamtlich? Weil kriegt ja auch kein Geld dafür. Wieso stecke ich da so viel Arbeit rein? Mittlerweile ist das, was ich bei Lambda mache, ja nicht mehr ehrenamtlich. Aber es gibt einem halt doch so viel zurück, einfach diese Entwicklung von so vielen Leuten mitzuerleben und auch einfach zu sehen, dass man Leuten wirklich helfen kann. Mit recht banalen Sachen und so. Und also wirklich, wenn man die Möglichkeit hat, sich irgendwie ehrenamtlich zu engagieren, können natürlich auch nicht alle Leute, aber finde ich immer, dass man das irgendwie umsetzen sollte.
Ja, aber also genau das ist ja auch, so hat es ja bei mir quasi auch angefangen, dass mit dem Schulprojekt zum Beispiel. Ich bin nach Bayreuth gegangen zum Studieren. In Bayreuth gab es keine queeren Angebote in der Hinsicht. Also so, man konnte nach Nürnberg fahren. Und ich war so an der Uni und habe so gedacht, hey, ich kenne irgendwie Leute in Freiburg, die haben eine queere Hochschulgruppe. Lass uns das hier doch auch mal machen. So, und dann haben wir halt aus dieser queeren Hochschulgruppe, die halt so für uns war, ne, so wir queere Leute wollten uns vernetzen, dann irgendwie so festgestellt, okay, jetzt wo wir uns gefunden haben und das alles hier ganz schön ist und wir haben irgendwie einen Stammtisch und wir gehen zusammen bowlen und wir machen irgendwie Vorträge an der Uni, von da aus weiterzudenken und zu sagen, ja, okay, und wir wollen jetzt damit irgendwie ein Schulprojekt ins Leben rufen. Wir wollen, dass halt wir quasi das, was wir an Vernetzung und an Wissen und Community Care gefunden haben für uns, wollen wir jetzt weitergeben an Jugendliche und Kinder an Schulen in eben so einem Schulprojekt. Und ja, deswegen haben wir uns dann kennengelernt. weil der erste Schritt halt so nach sich selber zu gucken und so, was brauche ich, ist halt für mich immer nur der erste Schritt gewesen. Und das zweite war dann halt auch, okay, und was kann ich jetzt meiner Community und Leuten, die so wie ich sind, weitergeben?
Voll schön. Ihr habt wahrscheinlich alle voll unterschiedliche Backgrounds auch beim Queerlexikon, oder? Also ich kenne nur ein paar Leute, das sind halt die Gender Studies Leute, aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass ihr nicht alle Gender Studies studiert, oder? Doch?
Nee, definitiv nicht. Also ja, ich bin eine Person von diesen Gender Studies Leuten und Annika, wie gesagt, die auch eine von den MitgründerInnen von diesem Projekt ist, hat auch Gender Studies studiert und promoviert jetzt auch in dem Bereich. Noch eine weitere Person aus unserem Team, Fanny, studiert auch und zwar mit mir Gender Studies. Aber die meisten anderen Leute von uns, nö. Also wir haben so ein paar Leute, die so Technik-Gedöns machen, Informatik-Gedöns machen. Auch so ein bisschen das Stereotyp von den ganzen transfemininen Leuten, die alle IT machen. Muss man ja auch irgendwie bedienen, dieses Klischee. Nee, wir haben eine Person, die so im Sozialarbeitsbereich ist. Und ansonsten haben wir wirklich also ganz viel Verschiedenes, was überhaupt nicht unbedingt damit zu tun hat. Also so mit diesen Gender-Themen oder irgendwie so Queerness. Ja, also wir sind wirklich so ganz, ganz gemischt. Klar ist es hilfreich für die Leute von uns, die halt tatsächlich auch Inhalte machen, also für die Videos, für unsere Webseite und so weiter, dass wir halt auch einfach den Zugang zu akademischen Texten zu dem Thema haben, weil das ja auch immer unser Anspruch gewesen ist. Also wir wollen irgendwie Informationen bieten, die eine wissenschaftliche Grundlage haben und die dann aber wiederum zugänglich sind für Jugendliche, für junge Menschen, für Leute, die halt nicht aus dem akademischen Kontext kommen. Aber ich finde es eher fast wertvoll, dass wir nicht alle so verkopft akademisch sind, sondern dass halt auch einfach Leute gibt, die halt wirklich einen rein aktivistischen Zugang zu den Themen haben, weil sich das dann einfach besser ausgleicht.
Ja, ich denke auch, dass es einem dann sonst vielleicht schwerfällt. Also ich merke es ja selber auch schon, weil ich halt sehr in dieser Bubble drin bin und dann oft mit Leuten rede und irgendwie gar nicht merke, dass die gerade so gar keinen Peil davon haben, wovon ich rede. Und einfach Leute mit dem Team zu haben, die dann so sagen, hey, Moment, können wir das vielleicht auch nochmal erklären oder so, was das jetzt eigentlich genau ist?
Ja, ich glaube, also das ist auch eins der wertvollsten Dinge daran, dass dieses Team einfach über die Jahre immer größer geworden ist, dass wir halt immer mehr verschiedene Leute hatten mit noch mehr verschiedenen Kontexten und Hintergründen, mit verschiedenen Identitäten, mit Leuten, die irgendwie auf verschiedenste Weise queer sozialisiert wurden, ne? Weil also sonst kommt ganz leicht irgendwie so dieses Bubble-Ding von, wir wissen ja alle, was gemeint ist und wir sprechen alle irgendwie mehr oder weniger die gleiche Sprache. Ja. Aber gerade weil wir ja so viele Leute wie möglich erreichen wollen, ist es halt wirklich sinnvoll, wenn man Leute aus den verschiedensten Bereichen und Kontexten hat.
Also das habe ich schon in so vielen Jugendgruppen irgendwie miterlebt, dass halt im Vorstand oder von den GruppenleiterInnen ändert sich irgendwas und dadurch, also keine Ahnung, dann sind halt irgendwie plötzlich sehr viele Transpersonen zum Beispiel im Vorstand und dann kommen halt irgendwie plötzlich fast nur noch Transpersonen in die Gruppe, weil halt irgendwie, wahrscheinlich weil man sich da dann halt auch eher sehen kann und weil man halt eben auch sagen kann, ja, das ist halt so das Standardding, das muss man nicht mehr erklären und so, sodass sich andere dann vielleicht nicht mehr ganz so willkommen fühlen oder so oder dann ändert sich das aber wieder und so und das ist irgendwie über die, ich bin jetzt auch schon seit 9 Jahren irgendwie in queeren Jugendgruppen und so und ständig einfach nur dadurch, dass die Leute, die das organisieren, sich ändern, dass sich dadurch auch die gesamte Gruppe ändert.
Ja, das habe ich auch schon immer wieder gemerkt. Das ist zum Beispiel auch extrem interessant, weil wir vor allem im Kummerkasten in den letzten, aber auch im Regenbogen-Chat in den letzten Monaten mehr und mehr so Fragen an der Schnittstelle zwischen Queerness und Autismus gekriegt haben. Und das kommt daher, dass wir inzwischen jetzt 2 Leute im Team haben, die halt autistisch sind. Und so, das ist halt so eine Schnittstelle, die ist also sehr verbreitet. Ne? Super viele autistische Menschen sind auch irgendwie queer und umgekehrt. Ja. Und aber gleichzeitig gibt es halt sehr, sehr viele queere Spaces, die dafür nicht richtig ausgerichtet sind und wo sich Leute einfach nicht richtig auskennen oder wo es halt aktive Ausschlüsse gibt. Und wenn man nur eine Person im Team hat, die halt irgendwie selber so weiß, ne, worum es an der Schnittstelle ist, so geht und was da irgendwie alles für Themen aufkommen können, dann sehen die Leute ja auch sofort, okay, da ist irgendwie eine safe Person für mich, da kriege ich irgendwie Unterstützung von jemandem, der, ne, wo halt auch irgendwie klar ist, die Person weiß, wovon sie redet und das ist total wertvoll. Also ist dann halt auch irgendwie lustig, wie sich dann solche Sachen entwickeln, weil hätte ich auch vor ein paar Jahren nicht gedacht, dass das eins der Dinge ist, die wir so abdecken oder halt auch zum Beispiel die Spezialisierung auf so Ace- und Aro-Spektrum-Identitäten, die hat sich halt auch so ergeben, weil viele Leute im Team irgendwie auf einem asexuellen und aromantischen Spektrum waren. Ja, und dann halt Leute einfach zu uns gefunden haben dadurch. Ja.
Genau, du hast es vorhin schon mal angesprochen, aber woher nehmt ihr denn eigentlich so die Definition für Begriffe und woher bekommt ihr so eure Informationen?
Also so das Grundgerüst von allem ist auf jeden Fall ein akademisches. Also das sind Sachen irgendwie aus den Queer- und Gender-Studies, die wir dafür nutzen. Aber mehr und mehr ist halt auch in den letzten Jahren so ein aktivistischer Standpunkt dazu gekommen, weil es zu vielen Sachen, über die wir irgendwie Inhalte, ich sage jetzt mal, produzieren oder halt Inhalte teilen, noch gar keine wissenschaftliche Arbeit gibt. Also oder halt sehr, sehr wenig und nur sehr begrenzt und teilweise dann halt auch einer nicht-queeren Perspektive, also manchmal so, wenn es um so trans- und nicht-binäre Themen geht und so, ist das auch oft einfach sehr so pathologisierend, irgendwie transfeindlich, irgendwie halt nicht so richtig bedacht, so dass Transmenschen auch Gefühle und ein Innenleben haben und so.
Was haben wir?
Ja, surprise. Genau, und deswegen hat sich das schon auch ein bisschen mehr entwickelt, mehr hin zu aktivistischen Inhalten und Perspektiven. Was es halt zum Beispiel auch immer gibt, was halt eine Möglichkeit ist, ist, dass das Glossar auch genutzt werden kann für Leute, die einen Begriff selber neu erfinden und dann sagen, hey, ich möchte gerne, dass andere Leute diesen Begriff auch finden. Dann haben uns halt Leute einfach schon einen Begriff mit fertiger Definition geschickt und den haben wir dann halt so aufgenommen. Also natürlich jeweils noch mit Fact-Checking und so weiter und so da halt ein bisschen das zurückverfolgen. Aber ja, im Großen und Ganzen sind wir halt auch inzwischen mehr einfach eine Plattform geworden für Leute, die halt Identitäten haben, über die sonst nicht gesprochen wird. Also es ist so eine Mischung aus beidem mit einer wissenschaftlichen Grundlage, so im Kern des Ganzen, aber mehr und mehr halt auch einer aktivistischen Perspektive.
Wie Macht ihr das bei manchen Begriffen? Also umso Begriffe ist ja dann auch immer wieder Diskurs und den Begriff soll man nicht verwenden, aber vielleicht will man den ja doch für sich verwenden und habt ihr dann eine bestimmte Vorgehensweise wahrscheinlich auch nicht so wirklich.
Also wir reden da viel drüber. Wir haben halt ja auch im Team keine einheitliche Meinung zu manchen Dingen. Es gibt ja auch zum Beispiel so eine, welche lesbische Flagge darf man jetzt verwenden und welche Begriffe sind jetzt wiederum, was weiß ich, transfeindlich oder exkludieren oder sonst was. Wir versuchen da irgendwie eine pluralistische Perspektive zu geben, also halt nicht irgendwie Informationen nicht zu geben, weil irgendwie ein Begriff von irgendwem als problematisch aufgefasst wird, sondern lieber versuchen wir dann halt den Begriff trotzdem zu erklären und vorzustellen und dann halt irgendwie mit dem Beisatz, ja, aber das wird auch aus dem und dem Grund von Leuten als problematisch angesehen. Aber klar haben wir halt auch eine eigene Position und irgendwie einen eigenen Standpunkt in der ganzen Sache und werden jetzt nicht Informationen geben, die wir halt selber überhaupt nicht vertreten. So. Mhm. Also das ist, glaube ich, was auch so ein bisschen schwierig ist und wo wir auch immer wieder an unsere Grenzen stoßen, weil natürlich dann Leute zu uns kommen und sagen, hey, warum habt ihr XY nicht auf eurer Plattform so? Und das ist doch super XY-feindlich. Und das stimmt schon, dass wir eine Auswahl treffen und dass wir nicht alles abbilden. Und der Eindruck kann entstehen, weil wir halt inzwischen so groß sind, dass wir halt alles repräsentieren oder alles repräsentieren müssen. Und das können wir aber nicht. Wir sind nur eine Plattform und mit 17 Leuten, die da halt irgendwie ihren Brei dazugeben. Und wir sprechen nicht für alle und wir wollen das nicht und wir können das nicht. Und wir hoffen, dass das irgendwie einigermaßen sichtbar ist. Weil dieser falsche Eindruck von, ja, weil wir das Queer-Lexikon sind, müssen wir offenbar ja alles Queere irgendwie abdecken und für alle queeren Leute sprechen.
Ja.
Das ist halt nicht wahr und kann es auch nicht sein.
Es geht ja auch gar nicht, wenn ihr einfach keine Personen von bestimmten Identitäten im Team habt, dann ist es natürlich schwierig, da viel Content dazu zu liefern. Oder auch einfach, ihr seid halt eben, man kann es ruhig nochmal sagen, alle ehrenamtlich da und habt natürlich auch sonst noch ein Leben und Beruf und Uni und alles Mögliche.
Ja, manchmal gibt es ja auch einfach kein richtig und kein falsch, ne? Also gerade so in der Trans-Community gibt es so viele unterschiedliche Definitionen von Begriffen. Und selbst halt, also ne, es gibt immer noch Transmenschen, die sich gerne selber als transsexuell bezeichnen. Und klar können wir jetzt auf unserer Webseite hinschreiben, hier transsexuell bezeichnet XY und das ist ein super Begriff, aber das spiegelt halt unsere Meinung nicht wieder, weil die Trans-Team sind, möchten sich nicht als transsexuell bezeichnen lassen. Und wir können da hinschreiben, das ist ein Begriff, den manche Menschen für sich nutzen und der sollte aber nicht generell benutzt werden. Aber natürlich gibt es Transmenschen, die das anders sehen und die sagen, transsexuell ist der einzig richtige Begriff und alle Leute, die Transgender verwenden, liegen falsch oder so. Ja. Und diese Leute können wir dann halt nicht repräsentieren und das müssen wir aber auch nicht, finde ich.
Ja.
Also wir müssen nicht alle repräsentieren.
Genau.
Nicht jetzt diese spezifische Gruppe von Leuten nicht.
Immer so ein bisschen demotivierend, wenn an sowas dann halt so Kritik geäußert wird, die halt aber, wir sind nur Menschen und Menschen machen auch Fehler und Menschen können nicht alles irgendwie machen. Ah ja, passt gleich zum nächsten. Bekommt ihr eigentlich viel Kritik oder Hass oder so?
Also gemischt. Wir haben schon so immer wieder so Trolle, auch aus so der sehr rechten Ecke, was meistens relativ unproblematisch ist, weil die können ja dann einfach geblockt werden. Aber also gerade im Chat ist das auch was, wo wir sehr sensibel dafür geworden sind, immer mehr. Also wo wir halt immer mehr versucht haben, auch die Jugendlichen im Chat einfach zu schützen, dass da halt nicht einfach irgendwelche Leute reingehen und mitlesen können, die nicht die besten Intentionen haben. Das ist so das eine, dass je nachdem, was für ein Content wir produziert haben, ist das mal mehr, mal weniger. Es gibt einfach so Themen, wo sich die rechte Ecke mehr drüber aufregt. Also wir haben halt zum Beispiel mal dieses eine Video gemacht über geschlechtergerechte Sprache. Das ist jetzt schon mehrere Jahre her. Das hatte noch sehr, sehr lange Nachwirkungen in irgendwelchen rechten Ecken, die sich dann aufgeregt haben darüber, dass wir diesen Gender-Wahn verbreiten und das generische Maskulinum und abschaffen und dementsprechend auch alles abschaffen, wofür gute deutsche Bürger jemals gekämpft haben. Was weiß ich. Also das sind dann halt so einzelne Themen, wo das dann halt wieder hochkommt. Aber im Großen und Ganzen hält sich das in Grenzen. Womit wir mehr zu tun haben, glaube ich, sind immer wieder Kritikpunkte auch aus der queeren Szene selber, die uns dann halt auf sozialen Medien erreichen. Ja, weil die queere Szene halt einfach sehr vielfältig ist und wir, wie gesagt, nicht alles abbilden. Und manche Kritik ist auch durchaus legitim und setzen wir uns ausführlich mit auseinander. Es ist halt zum Beispiel, wir müssen einfach sagen, ja, der Großteil unseres Teams ist weiß und deswegen machen wir oft Fehler bei Themen, die halt queere People of Color betreffen. So. Mhm. Das ist traurig, das finden wir auch nicht gut und deswegen sind wir auch für Kritik immer offen und können das auch sehr wertschätzen. Ja, sowas ist schon eher beständig und auch immer wieder was oder halt so Themen, die uns beschäftigen. Wie wir schreiben zum Beispiel asexuell und aromantisch mit einem Unterstrich in manchen unserer Materialien. Und es gibt durchaus Leute in der Aro und Ace Community, die das ganz furchtbar problematisch finden. Und damit halt auch immer wieder zu uns kommen und das mal mehr, mal weniger freundlich irgendwie kritisch äußern. Und das ist halt was, wo wir weiter im Gespräch sind, im Team und mit diesen Leuten, die diese Kritik äußern, weil, wie gesagt, wir können nicht für alle sprechen und wir können nicht alle repräsentieren. Und trotzdem möchten wir halt versuchen, niemandem aktiv und absichtlich auf die Füße zu treten so und da irgendwie Lösungen zu finden, die für mehrere Leute passen so. Also das ist so Kritik, die wir öfter und regelmäßiger kriegen und die halt auch weiter zu weiteren Gesprächen auch im Team führt.
Wie bleibt ihr dann trotz so Kommentaren weiter motiviert?
Ja, kommt immer drauf an. Also so manchmal hilft es einfach, sich über die Leute lustig zu machen, die sich an uns wenden. Also halt vor allem die einfach halt keine Basis haben und die einfach nur trollen oder halt unnötige so Seitenkommentare reinschmeißen. Da tut es manchmal ganz gut, wenn wir dann so als Team drüber lachen können. Oder uns halt wahlweise drüber aufregen können, so kollektiv einmal motzen. Ich würde sagen, das hilft schon sehr. Aber ja, wie gesagt, bei den Themen, die halt Gesprächsthemen tatsächlich auch sind und wo die Kritik durchaus auch legitim ist, ist zumindest mein persönlicher Ansatz da immer, mir im Gedächtnis zu behalten, auch wenn Leute mal irgendwie einen härteren Tonfall nehmen für solche Kritik oder halt irgendwie uns beleidigen oder sonst was, dann versuche ich mich immer daran zu erinnern, ja, das machen diese Leute, weil die selber verletzt sind, weil die selber irgendwie marginalisiert sind und weil die dann halt wiederum davon verletzt werden, dass sie halt einen gefühlten Safe Space wie uns nicht als safe wahrnehmen, weil sie da halt weitere Verletzungen erfahren durch irgendwelche Begriffe, die wir verwenden, durch die sie sich nicht repräsentiert fühlen. So. Das heißt, auch wenn von uns irgendwie nicht intendiert ist, dass diese Leute verletzt werden und auch wenn es nicht richtig ist, dass die uns halt irgendwie runterputzen oder so, finde ich es halt trotzdem wichtig, das im Kopf zu behalten, dass das halt auch nur Menschen sind, die sich halt repräsentiert sehen wollen und ja.
Ja, ich schaue gerade. Ich glaube, wir haben jetzt tatsächlich schon fast alles.
Cool. Wir quatschen ja auch schon seit fast einer Stunde.
Deswegen würde ich jetzt dann so langsam zum Ende kommen. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt sagen willst?
Ich überlege mal kurz.
Irgendwelche letzten Worte?
Naja, also im Prinzip, das ist vorher schon so ein bisschen angeklungen, so wie sich das Projekt entwickelt hat, das finde ich halt total spannend, weil wie gesagt, wir haben angefangen als so irgendwie so ein Lexikon und eine Online-Ressource mit Texten, das hat sich dann ein bisschen hin entwickelt zu so Videocontent von, hey, wir wollen irgendwie regelmäßig animierte Videos zu queeren Themen rausbringen, also der Podcast Buchstabensuppe ist da ja eins davon. Dann aber halt auch ein anderes Videoformat, was wir haben, war ja zum Beispiel das Queer gefragt, wo wir halt queere Leute, die halt so nicht mehr ganz jugendlich, aber auch irgendwo zwischen jugendlich und erwachsen sind, interviewt haben zu ihrer queeren Identität. Ja, das hat sich dann halt weiterentwickelt zu solchen Sachen wie Kummerkasten und dem Regenbogen-Chat und den Angeboten auf Social Media. Und das finde ich total schön, weil ja, manchmal müssen wir dann halt irgendwie Projekte aufgeben, die wir eigentlich gestartet haben und die eigentlich eine gute Idee waren. Oder Projekte rücken dann halt mehr in den Hintergrund, wie zum Beispiel halt unsere Videopodcasts. Aber das zeigt halt eigentlich nur, dass wir halt ständig dabei sind, uns zu überarbeiten und zu überdenken und halt einfach den Bedürfnissen von den Leuten anzupassen, die wir halt erreichen wollen. Und so diese Videos, die sind nach wie vor noch irgendwie was wir halt weiter verfolgen wollen, weil wir halt auch die Rückmeldung gekriegt haben, dass die zum Beispiel im Schulunterricht verwendet werden oder von Jugendgruppen verwendet werden oder halt irgendwie anders in Offline-Kontexten genutzt werden können. Und wir haben ja auch Flyer und Broschüren, die halt kompakt zusammengefasst die Themen behandeln, die wir halt immer und immer wieder so im Chat und im Kummerkasten und so haben, weil wir damit halt einfach nochmal andere Leute erreichen. Aber ja, ich finde es einfach total schön, so über die Jahre hinweg zu sehen, wie sich dieses Projekt entwickelt hat und was wir alles draus gemacht haben und wie wir auf unterschiedlichste Arten und Weisen irgendwie uns mit Leuten verknüpfen konnten. Und jetzt finde ich es auch total schön zu gucken, was uns halt alles noch bevorsteht, weil das Queerlexikon hat nächstes Jahr 10-jähriges Jubiläum und kann mal schon mal anteasern, wir haben Dinge vor, und zwar, wenn es Corona zulässt, und das hoffen wir doch alle sehr, bis nächstes Jahr, sowohl online als auch offline. Und ja, wir sind einfach total gespannt, wohin sich das alles noch entwickelt und was für Kooperationen und Verknüpfungen sich dann noch ergeben, weil wir halt auch vorhaben, uns wie gesagt mehr auch wieder mit MultiplikatorInnen zusammenzutun, zum Beispiel halt mit so Organisationen auch wie Lambda oder mit Jugendgruppen vor Ort oder halt auch jetzt in so dem bisschen so trockeneren, aber halt auch notwendigen Bereich, uns mehr zu vernetzen mit Jugendämtern oder Stiftungen oder was weiß ich, ne? Also einfach, weil wir inzwischen so gewachsen sind, dass wir so viele Leute erreichen, dass wir uns halt eigentlich nur noch fragen, wie können wir noch mehr Leute erreichen und wie können wir die besser zusammenbringen und da bessere Strukturen schaffen. Ja, wir sind sehr gespannt auf alles, was kommt.
Das klingt auch sehr spannend. Freue ich mich mal auf nächstes Jahr, was da so abgehen wird.
Ah ja.
Ja, Queerlexikon, unglaublich tolles Projekt. Wie kann man euch denn unterstützen, wenn man euch irgendwie helfen will?
Also zuerst mal so finanziell gesehen ganz platt. Wir freuen uns immer über Spenden. Wir haben einen Patreon, der bestimmt irgendwo bei euch verlinkt werden kann. Ansonsten
in der Beschreibung?
Ansonsten findet sich das auch sehr einfach auf unserer Webseite. Das ist so unsere Hauptunterstützungsquelle. Es geht aber auch immer so mit einmaligen Spenden und Spendenbescheid und so für die Leute, die dann gleich auf einmal ein bisschen mehr Geld loswerden wollen. Und was halt auch immer eine gute Unterstützung ist, ist, wer Offline-Arbeit macht, halt unsere Materialien zu verteilen. Also unsere Flyer und Broschüren können kostenlos bestellt werden. Das ist halt einmal ein Werbeflyer für uns, aber dann halt auch solche Sachen wie eine Broschüre zu richtigem Tucking, eine Broschüre zu richtigen Benutzen von Bindern, eine Broschüre darüber, wie man sein richtiges Label findet. Also eine Safer Sex Broschüre, spezifisch für queere Menschen, weil das halt auch was ist, wo es bisher sehr wenig Ressourcen gibt auf Deutsch. Die können immer bestellt werden und verteilt werden, damit halt unsere Arbeit auch wo ankommt, wo wir vielleicht nicht hinkommen, wie halt eben das im Offline-Bereich oft der Fall ist. Und ja, für Leute, die noch aktiver Lust haben mitzugestalten, freuen wir uns auch immer über Blogbeiträge zu spezifischen Themen. Die werden meistens von Leuten aus unserem Team geschrieben, aber wir sind halt, wie gesagt, ein begrenztes Team mit begrenzten Positionen und Erfahrungen. Und wenn es Leute gibt, die über ihre spezifischen Erfahrungen berichten wollen oder über ihre spezifische Arbeit, die sie machen, dann freuen wir uns da auch immer sehr, irgendwie einen anderen Input noch zu bekommen.
Sehr cool. Auf jeden Fall sehr lohnenswert, sich das zu überlegen, das zu unterstützen.
Danke.
Und dann sind wir schon am Ende vom Podcast. Ich sag vielen Dank, dass du da warst, dass du dir die Zeit genommen hast.
Sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Und wie gesagt, war auch einfach schön, dass wir uns mal wieder ein bisschen unterhalten konnten.
Ja, voll. Hat mich sehr gefreut. Und dann macht's gut, Leute. Bis zum nächsten Mal.
Ciao.